es geht hauptsächlich darum, etwas zu kaufen, statt darum, etwas zu verändern.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
Ich bin Sophia.
Und ich bin Julia.
Der Weltfrauentag oder der feministische Kampftag steht wieder vor der Tür und jedes Jahr sehen wir ihn von zwei Seiten. Das sind einerseits die politischen Forderungen und die Demos und andererseits gibt es da die Rabatte in den Geschäften und Geschenken wie Rosen und Luftballons auf den Einkaufsstraßen. Und genauso zweigeteilt scheint manchmal auch der Feminismus zu sein. Und wie es dazu gekommen ist und welche Folgen das auch hat, besprechen wir heute mit Beate Hausbichler, Autorin von Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Herzlich willkommen, liebe Beate.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Eigentlich musst du sagen herzlich willkommen, weil wir sind ja heute eigentlich zu dir gekommen und zwar in die Standardredaktion, wo du ja arbeitest.
Herzlich willkommen.
Danke.
Als Redakteurin arbeitest du, wie gesagt, beim Standard und du leitest dort das frauenpolitische Ressort. Du hast Philosophie studiert, stammst aber aus Tirol, also sozusagen auch so wie wir eine Wahlwienerin.
Genau, ja.
Und du warst letztes Jahr schon bei uns im Podcast zu Gast, zu dem Buch Gerade gerückt, wo es darum ging, wie Frauen in der Öffentlichkeit oft missverstanden und missrepräsentiert werden. Das ist auch ein sehr spannendes Gespräch, große Empfehlung dahingehend. Heute geht es allerdings darum, wie der Feminismus auf die T-Shirts gekommen ist, wie er zu poppigen Slogans geworden ist und welche Folgen das eben auch für politische Forderungen und die politische Veränderung hat, die ja eigentlich die Idee des Feminismus ist. Du schreibst in einem Buch, dass Kapitalismus und Feminismus schon recht lange Hand in Hand gehen und das, obwohl sie eigentlich auf den ersten Blick ja nicht wahnsinnig viel gemeinsam haben, wenn man, würde man eigentlich gar nicht glauben. Wie kam es denn dazu, dass der Kapitalismus so den Feminismus für sich entdeckt hat? Wie passen diese beiden Dinge denn überhaupt zusammen?
Ja, also das geht ja schon weit als 100 Jahre so. Und es hat sich eben gezeigt, dass sich das sehr gut ergänzt, weil es ist so quasi, man kann das den Begriff der Freiheit, der ja ganz zentral ist für die feministische Bewegung, ja auch wahnsinnig gut vermarkten. Also das ist natürlich sehr, sehr verführerisch, über Begriffe wie Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung, Produkte zu verkaufen. Und gleichzeitig ist ja das schon ganz, ganz lange eine Sehnsucht von Frauen, nicht mehr in bestimmte Rollen eingezwängt zu sein, nicht mehr in bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Und da ist es der leichtere Weg. Also der politische ist ja sehr hart und sehr steinig. Aber dieses Gefühl, dass man sich etwas kauft und damit auch ein Stück weit sich Freiheit erkauft, das wird ja bei allen Geschlechtern so gemacht. Das wird ja auch bei Männern so gemacht. Also wenn wir uns nur so die Marlboro-Werbungen für Männer unter Anführungszeichen anschauen, da gibt es ja immer dieses Bild vom Lonesome Cowboy, der irgendwie in die Wüste reitet und alles machen kann. Also das ist ja nicht nur ein Frauenthema, dass man über Konsum selbstbestimmt sein kann. Aber es hat sich eben gezeigt, dass das für Frauen sehr gut passt. Und ganz früher hat man das natürlich noch nicht so klar verwebt mit jetzt einem politischen Verlangen. Aber doch seit schon seit den 60er Jahren gibt es eine enge Verzahnung von der politischen Bewegung und dem Konsumgut. Das können jetzt wiederum Zigaretten sein, das kann ein Parfum sein, das können eben, wie du schon gesagt hast, T-Shirts sein, Tassen. Es gibt ja immer mehr Dinge, wo man seine feministische Positionierung vor sich hertragen kann. Und das ist natürlich in den letzten Jahren jetzt ganz stark geworden. Aber wie gesagt, es hat schon vor über 100 Jahren angefangen.
Und du schreibst ja im Buch, dass viele Unternehmen das ganz bewusst nutzen. Feminismus verkauft sich scheinbar ganz gut oder feministische Slogans. Und du hast sehr viele, wirklich sehr spannende Beispiele im Buch, die können wir heute ein bisschen besprechen. Und eins davon ist der Damenrasierer. Und wie es eigentlich zu Damenrasierer gekommen ist und dann auch irgendwie dieser Twist hin zu Rasieren ist auch feministisch vielleicht. Und das ist eine sehr spannende Genese, wie ich finde. Kannst du das ein bisschen ausführen.
Genau, das ist eines der Beispiele, wo man sieht, das hat schon sehr früh angefangen und das ist eigentlich mit dem Begehren, dass man mit einem Produkt irgendwie bedienen will, eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, warum dieses Produkt jetzt auf Frauen zugeschnitten wurde. Da ist eben der Rasierer, wo man einfach beim Ersten Weltkrieg gesehen hat, dass die Kundschaft, die männliche Kundschaft nach und nach wegbricht, weil jetzt das Vorrangige, es ist einfach nicht vorrangig für Männer im Krieg, für Soldaten, sich jeden Tag zu rasieren. Eine Rasierermarke hat dann gesehen, dass es da tatsächlich jetzt einen spürbaren Verkaufseinbruch gibt, dass es einfach nicht mehr so sehr um die glatte Wange bei Männern geht. Und genau zu dieser Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, sind dann die ersten Damenrasierer aufgekommen. Und das ist eben spannend, dass es einfach sehr einfach und plump darum geht zu schauen, eine Zielgruppe wird kleiner oder sie kauft ein bestimmtes Produkt nicht mehr und dass dann ein Konzern oder eine Firma einfach ganz pragmatisch schaut, auf wen könnten wir dieses Produkt, das eigentlich auf dem ersten Blick so wahnsinnig geschlechterspezifisch ist, wie könnte man das ausweiten? Ja, und so war zum Beispiel, das war ein wichtiger Grund, warum Damenrasierer auf den Markt gekommen sind. Und war eben insofern gar nicht so, dass man plötzlich Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt hätte, dass Frauen unbedingt glatte Beine haben müssten. Also so selbst ein Schönheitsideal hat sich aus eigentlich ganz anderen Gründen entwickelt oder mitentwickelt. Und an Rasierern ist es sehr schön nachzuverfolgen, wie sich das nach und nach ausgeweitet hat. Also dieser Anspruch der glatten Haut bei Frauen. Dass das etwas ist, was man einfach macht, ohne das zu hinterfragen. Und dann sind wir eben in diesem Zeitalter angelangt, wo dieses, ihr Frauen, ihr Mädchen, ihr müsst selbstbestimmt sein, ihr müsst selber über euren Körper bestimmen und entscheiden. Da hat es dann diesen Switch gegeben, dass man nicht mehr einfach thematisiert, okay, das wird jetzt gemacht, das Rasieren, sondern ihr könnt selber entscheiden, welchen Rasierer ihr verwendet. Verwendet ihr jetzt einen mit so und so viel Klingen oder einer in jener oder dieser Farbe? Und da ist man dann auf die Idee gekommen, zum Beispiel My Skin, My Way. Das ist ein Slogan, der sehr an den feministischen, an den urfeministischen Slogan My Body, My Choice erinnert. Also My Skin, My Way hat im Prinzip ja die gleiche Aussage. Es ist mein Körper und ich entscheide. Und es stellt sich aber, das ist so spannend zu sehen, was für ein Mini-Anspruch an Selbstbestimmung da drin steckt. Es geht nicht mehr darum zu entscheiden, wie ich aussehe, ob ich mich rasiere oder nicht. Es geht nur um die Entscheidung, welches Produkt zum Rasieren ich verwende. Weil einfach die Produktpalette ist inzwischen ja riesig und dann wird als Freiheitsversprechen oder als Selbstbestimmungsversprechen wird die Auswahl der Produkte ins Feld geführt und darüber darf ich entscheiden. Das ist jetzt quasi mein großer Freiheitsgewinn, den ich über Konsum sehr schnell bekommen kann.
Und ich finde, das Beispiel zeigt so gut, dass es quasi begonnen hat mit einem Schönheitsideal, glatte Beine. Und das wurde verkauft, dieses Schönheitsideal. Und deswegen haben es Frauen gekauft, um diesen Schönheitsideal zu versprechen. Und jetzt würde ich mal behaupten, gibt es ja dieses Schönheitsideal immer noch, aber es ist ein bisschen verpönter, Schönheitsidealen zu folgen und deswegen wird es verkauft als etwas, du kannst dich selbst entscheiden, du kannst dich selbst ermächtigen und du kannst entscheiden eben, welchen Rasierer du kaufst und wie du das genau handhaben möchtest, aber das Endresultat ist das gleiche und zwar Profit und Umsatz für ein Unternehmen und dass Frauen eben Damenrasierer kaufen, es wird nur ein bisschen anders verpackt.
Genau, es wird anders geframed. Ihr kennt wahrscheinlich die neueren Werbungen von Gillette zum Beispiel, wo man auch dann immer wieder dickere Frauen sieht, ganz unterschiedliche Körper, also die bedienen sich auch dieser, auch eine feministische Entwicklung und auch ein feministischer Erfolg, dass halt Nona-Körper unterschiedlich ausschauen. Und gleichzeitig verknüpfen sie das aber doch mit einem Anspruch wiederum. Es gibt auch in den Rasiererwerbungen sogar dann teilweise Bilder, wo man dann Frauen mit Achselhaaren sieht. Also es ist sehr wohl dann auch so diese Botschaft, naja, rasiert euch dann, wann ihr wollt. Also es wird da so viel mitgenommen an Imagepolitur, die sich da anhängt an eine Bewegung, mit dem ja ein Unternehmen null zu tun hat. Das muss man schon sagen, dass da Unternehmen sich drangehängt haben, aber bestimmt keine Avantgarde waren. Im Gegenteil, also das wird halt benutzt, eine politische Bewegung, Bilder, die irgendwie vor dieser politischen Bewegung einfach nie in der Öffentlichkeit waren, die werden jetzt benutzt. Und da ist halt jetzt immer die Frage, also ich bleibe schon ambivalent im Buch, ist es mehr Nutzen oder mehr Schaden? Also man könnte natürlich auch sagen, ja, aber jetzt gibt's diese Werbung. Warum ist es denn schlecht, wenn ich jetzt unterschiedliche Körper sehe? Das ist per se nicht schlecht. Nur man darf nicht auf dieser Ebene stehen bleiben und sagen, na schaut her, selbst riesige Konzerne wie Unilever zeigen jetzt in ihren Werbungen dicke Frauen, schwarze Frauen, behaarte Frauen. Trotzdem insgesamt, und das fällt vielleicht weniger auf, sind es ganz wenige Bilder. Also es wird dann ja doch immer wieder geswitcht zu ganz normschönen Körpern. Also es ist ja nicht so, dass das Groß der Bilder ist. Also es braucht dann schon wieder das Regulativ sozusagen, so sollte letztendlich dann doch ein Frauenkörper ausschauen.
Und das zeigt ja auch so ein bisschen diese Doppelmoral, weil man nimmt den Feminismus und vielleicht einzelne InfluencerInnen her und benutzt es so ein bisschen, aber da, wo es so verträglich ist, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, aber nicht zu viel. Und so wie es nützt, so verwenden wir den Feminismus oder so verwenden eben Unternehmen den Feminismus. Aber es deckt natürlich auf, dass es nicht, zumindest nicht primär um die Haltung und um das politische Anliegen geht, sondern eben, wie du sagst, um die Umsatzzahlen.
Genau, ja. Es ist so, es klingt so einfach, aber sie wollen einfach ein Produkt verkaufen. Und das kann man besser oder schlechter machen, keine Frage. Ja. Also es ist nicht, natürlich nicht toll, wenn man das massiv mit Sexismus macht, aber eben das als politisches Anliegen zu verpacken, das muss einfach den KonsumentInnen bewusst sein und auch einem selbst, dass man vielleicht da auch irgendwie zu kriegen ist auf dieser Schiene.
Ein weiteres Beispiel im Buch ist die Soap Opera oder die Seifenoper. Das ist auch ein großartiges Beispiel. Was hat denn das mit Konsum und Feminismus zu tun?
Genau, also die Seifenopern sind ja eigentlich dadurch entstanden, dass das war ja ganz früher nur im Radio. Und jeweils und dann auch später im Fernsehen immer zu Zeiten, wo man gewusst hat, okay, das ist untertags, das sind eigentlich, sollte die normale durchschnittliche Hausfrau zu Hause sein. Und was ja auch speziell ist an Seifenopern, ist eben, dass sie relativ kurz sind. Also das hat ja Hausarbeit so an sich, dass man es immer wieder irgendwie unterbrechen muss. Auch, dass es seicht ist. Es ist auch wichtig, dass diese Formate sehr einfach sind, wenn man mal weg muss, wenn man sich um ein Kind zwischendurch kümmern muss. Das ist ja auch bei sogenannten Klatschblättern nicht anders, dass man ganz bewusst Formate kreiert hat, die zwischendurch und einfach zu konsumieren sind und auch zu einer gewissen Tageszeit, wo man geglaubt hat, da sind jetzt Frauen diejenigen, die das anschauen, was ja auch gestimmt hat. Ja, also das wird dann irgendwie so im Retrospektiv wird dann immer so getan, naja, die Frauen interessieren sich für sowas, ja, die wollen halt reich und schön schauen und was es da alles gegeben hat, die Sklavin Isaura oder, das seid ihr wahrscheinlich zu jung dafür, also, ja, aber
reich und schön kenne ich.
Reich und schön, ich glaube, das gibt es sogar noch immer. Ja. Also das wird dann ja so umgedreht, als ob man damit ein fraueninhärentes Interesse bedient hätte. Nein, man hat es genau so gemacht, dass es in diesen Alltag von Frauen damals reingepasst hat. Und was natürlich auch in diesen Seifenopern ein Stück weit immer drinnen war, waren auch ganz gute Frauenfiguren, ja, die sich auch schon befreiend bis zu einem gewissen Grad und dass diese Frauenfiguren ja auch im Zentrum standen. Das ist ja auch das ist ja etwas, was nicht abzuwerten ist eigentlich. Wird natürlich bis heute abgewertet, aber dass die Protagonistinnen da meistens eben die wichtigsten Protagonistinnen Frauen sind und waren, das ist schon ein wichtiger Punkt, wo man sehr wohl vielleicht ein inhärentes Interesse von Frauen gesehen hat, dass man einfach einmal eine Frau sehen will, die vielleicht in einer anderen Situation ist oder die sich irgendwie aus bestimmten gesellschaftlichen Zwängen herausarbeitet. Das ist natürlich schon etwas, was für eine Frau in den 50er Jahren ein großer Lustgewinn sein konnte.
Und das Spannende war ja, dass es sozusagen rund um eben Waschmittelwerbungen platziert war und daher auch der Begriff Seifenoper, genau, um eben eigentlich dieses Produkt zu verkaufen. Was genau. Ich auch eben spannend fand im Buch, dass du schreibst, dass Popkultur schon sehr lange auch damit verknüpft war, also Konsumentinnen vor allem zu erreichen oder auch zu schaffen. Und das, glaube ich, ist heute auch noch immer nicht so ganz angekommen, dieses Verständnis, weil man ja denken könnte, naja, Popkultur will halt hauptsächlich unterhalten. Was hat das jetzt mit Konsum zu tun? Ich finde, an dem Beispiel von den Seifenopern sieht man es recht gut. Man erschafft ein popkulturelles Produkt rund um eine Werbung, die halt wahrscheinlich auch den Sender finanziert und so weiter, also die Leute, die dort arbeiten und die einen natürlich auch reinziehen und die einen auch dann die Werbung konsumieren lässt, weil man halt die Geschichte weiterhören möchte. Also ich finde es ganz spannend, wie das verquickt ist.
Genau, also da gibt es eine klare Kollaboration. Also wenn sie auch vielleicht gar nicht jetzt so direkt vorkommt, aber Popkultur, Populärkultur heißt ja nichts anderes als Massenkultur. Das heißt, da muss man viele erreichen und vor allem man darf keine Zielgruppe auslassen. Und da muss man dann schauen, okay, was ist die Lebensrealität dieser Zielgruppe? Was konsumiert sie? Also entweder eben Frauen haben, worüber entscheiden Frauen in einem Haushalt der 1950er Jahre zum Beispiel, was gekauft wird? Ja? Bleiben wir wieder beim Beispiel Waschmittel. Das entscheiden sie. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass diese Werbungen dort platziert wird, in Kombination eben mit diesen Kulturgütern, die wiederum auf Frauen zugeschnitten wurden und werden. Ja.
Und eben auch, dass diese Unternehmen ja vor allem das Interesse haben, Frauen auch zu Konsumentinnen zu machen, weil die Autonomie dieser Frauen ja auch für sie ein wichtiger Teil ist, einfach wenn Frauen selbstständig über ihr Geld verfügen können und auch diese Entscheidungen treffen können, haben sie einen Vorteil davon. Also da eben greifen ja Feminismus und Kapitalismus tatsächlich Hand in Hand, weil es irgendwo so einen gemeinsamen Nenner gibt, okay, das wollen wir irgendwie beide.
Genau, ja, also es ist ja auch ein Ziel, ein frauenpolitisch wichtiges Ziel, dass Frauen ökonomisch unabhängig sind, dass sie autonom sind, was ihr Geld betrifft oder ihr Einkommen betrifft. Und das läuft wirklich parallel, dass natürlich so ab den 60er Jahren, und da hat das ja viel, viel gezielter angefangen, man gesehen hat, okay, die haben jetzt einfach ihr eigenes Geld oder die verdienen zunehmend ihr eigenes Geld, über das sie zunehmend allein verfügen können. Und damit war es dann natürlich schon wahnsinnig wichtig, sie auf eine Art und Weise anzusprechen, die dann doch nicht entwürdigend ist. Ja? Also es gibt zum Beispiel, ich habe mal fürs Buch so Werbungen aus den 50ern angesehen und im Vergleich zu den 60ern gibt es da schon einen großen Unterschied, dass beispielsweise eine Sockenwerbung hat so Bilder gezeigt, so einen Ausschnitt, wo eine Frau, also man sieht den Socken oder den Strumpf vom Mann, der ist da schön in Szene gesetzt und man sieht eine weibliche Hand, wie sie ihm den Schuh bindet. Also man sieht einfach, ich glaube, sie hat ein Nachthemd, ein Morgenmantel an. Also man sieht ganz genau, er geht raus, also die Außenwelt draußen, die politische Welt, die öffentliche Welt, in die geht er raus mit seinen Schuhen, wo sie ihm die Schuhe bindet und sie bleibt zu Hause. Also dass ganz viele von diesen Werbungen in den 50er Jahren stark noch mit diesem Bild an die Öffentlichkeit gingen. Sie ist zu Hause, sie hat Kleidung an, die man zu Hause trägt und er kommt gerade vom Job, hat gerade die Aktentasche in der Hand, die er irgendwo abstellt oder hat hat einen Anzug an. Also man hat einfach wirklich ästhetisch diese Rollenverteilung in den Werbungen noch gehabt. Und in den 60ern, 70ern ist das dann anders. Da hat man dann auch in der Reklame Frauen in die Welt lassen, weil in der Welt natürlich die ganzen Produkte waren.
Perfekt.
In die Welt der Produkte entlassen.
Ich fand es so spannend, weil ich habe dein Buch im Sommer gelesen, als gerade Barbie das größte Thema überhaupt war, gefühlt. Und es wurde auch sehr viel in den sozialen Medien und so weiter diskutiert darüber, wie feministisch ist jetzt Barbie, hat es jetzt doch den Weg in den Feminismus geschafft oder passt es zum heutigen Feminismus dazu? Und ich dachte mir immer nur, lest einfach nur dieses Buch von Beate Hausbücher, weil das deckt einfach die Antworten ab, ja. Ihr braucht es gar nicht mehr diskutieren eben. Wie hast denn du diese Diskussion damals erlebt im Sommer?
Also ich habe gemerkt, dass ich das trotz meines Buches trotzdem ambivalent sehe. Zuvor muss ich noch sagen, das ist ja eigentlich das Drama um dieses Buch, Der verkaufte Feminismus, dass das nach Barbie erschienen ist. Weil eigentlich hätte man am Beispiel Barbie ja alles durchdeklinieren können.
So eine Neuauflage machen.
Genau, ja. Aber ich habe das natürlich mit großem Interesse verfolgt. Es ist ja schon Anfang letzten Jahres losgegangen, diese ganze Marketingmaschinerie ist ja irrsinnig groß gewesen. Man hat einfach gemerkt, dass die Produktionsfirma da eng mit Modehäusern zusammenarbeitet, die dann schon Monate vorher die nächste Winterkollektion ganz in Pink getaucht haben und all das. Also da ist extrem viel gemacht worden. Also dieser Erfolg von Barbie, da kommt nicht irgendwoher. Was immer interessant ist, ist die Frage, und die ist ja nicht neu, dass wenn Frauen was anschauen, eine gewisse Musik hören, gewisse Kulturgüter konsumieren, dass dann immer die Frage ist, ist das jetzt feministisch oder nicht? Ja? Ich finde das immer, darüber kann man schon diskutieren, aber es ist eigentlich eine nachrangige Frage, ob etwas jetzt ein Kulturprodukt feministisch ist oder nicht. Ja, also das kann gewisse Narrative enthalten, aber per se ist es ein kleines, wahrscheinlich bei Barbie ein größeres Abbild der Entwicklungen. Und genau diese Entwicklung bei Barbie ist einfach die irre Popularisierung von Feminismus in den letzten Jahren. Also das ist wirklich der vorläufige Höhepunkt der Popularisierung von Feminismus. Aber es ist alles andere als blöd gemacht. Also das muss man einfach sagen. Mit Greta Gerwig haben sie sich einfach eine Regisseurin geholt, die schon viele andere Filme gemacht hat, die auch eine sehr gute feministische Erzählung über immer Frauen im Mittelpunkt, also ohne die ewige romantische Kitsch-Schose. Also das hat die Gerwig immer sehr, sehr gut gemacht. Und auch ist sie als Person, finde ich, schon glaubwürdig, dass ihr das ein Anliegen ist und dass sie sich damit auskennt. Ja, also da haben sie sich nicht irgendjemanden dafür geholt. Das ist das eine. Und die Geschichten sind teilweise auch klug und lustig. Also dass das Babyland das Matriarchat ist und die reale Welt das Patriarchat, das ist einfach ein kluger Move gewesen. Aber trotzdem ist es halt gelungen, und das ist wirklich, wirklich ein Kunststück, das ich auch schon wahnsinnig beeindruckt bin, dass man es schafft, dass so quasi die natürliche Feindin des Feminismus seit vielen Jahrzehnten, die Barbie-Puppe, also im Spielzeugsegment jetzt nicht grundsätzlich, die halt diese Puppe, die immer so als das Paradebeispiel dafür hergehalten hat, dass Körperbilder völlig krank sind, dass schon Mädchen damit konfrontiert werden, dass sie unbeweglich ist, dass sie sich nur um- und anzieht, dass sie eben nur Pink mag und dass man eigentlich nicht wahnsinnig viel mit ihr machen kann. Also es ist ja nicht sehr kreativ, was man mit Barbies alles machen kann. Und dass man dann diese Figur, die so ein wichtiger Ankerpunkt war für den Feminismus und die Frauenbewegung lang, ein Ankerpunkt dahingehend, dass man sagt, na schaut's her, die Industrie setzt uns einfach irrsinnig sexistische Produkte vor und formt unser Begehren und unser Bild von Körper, von Schönheit, von dem, was wir begehren sollten. Und das müssen wir ablehnen. Oder da müssen wir nicht einfach so als, ja, irgendwie wie die Lämmer jetzt hinterher jagen und das alles super finden, sondern es ist eben wichtig, kritisch mit der Industrie umzugehen. Da war eben Barbie das Beispiel dafür. Und dass jetzt diese Puppe ein feministisches Symbol wurde, das ist ein ziemlicher Geniestreich, würde ich sagen. Das muss man mal schaffen. Und es ist natürlich für die Marke Mattel ein extrem, ja, das ist einfach Feminist Washing pur. Die haben das einfach damit total geschafft. Also auch, sie haben sich ja auch selbstironisch, der Konzern ist ja auch selbstironisch dabei in diesem Film. Und dass selbst diese Puppe oder dieser Umgang mit dieser Puppe, der als widerständig bezeichnet werden kann, also diese seltsame Barbie, die ja im Film vorkommt, wo man dann sagt, naja, man kann jetzt die Barbie ja auch eben punkig herrichten, man kann ihr die Haare schneiden, man kann ihr die Haare färben, man kann sie verrückt anziehen und so. Also dass diese weird Barbie oder verrückte Barbie, die vielleicht viele Kinder oder viele erwachsene Frauen noch irgendwo haben, dass selbst die jetzt zum Produkt wurde. Also genau das, wo man sagt, da gestaltet man individuell etwas. Man malt sie an, man schneidet ihr die Haare kurz oder schert ihr sogar den Schädel. Selbst die wurde jetzt als Produkt auf den Markt gebracht. Ja, also das ist genau das. Ja, das wurde ja auch mit Punk gemacht. Das etwas, ein kapitalistisch kritischer Akt, den man dann vielleicht noch machen kann, der wird genommen und als Akt in ein Produkt gesteckt. Das ist natürlich bitter. Aber ja, ich muss immer aber. Das ist einerseits, andererseits. Einerseits, andererseits bei dem Film. Aber andererseits ist eben wieder so, dass man damit ein bisschen aufgeräumt hat, dass oder was heißt aufgeräumt, aber schon thematisiert hat, dass der Geschmack von Mädchen und Frauen, der ja natürlich eng mit dem Produkt immer verwoben ist, dass der abgewertet wird, ja. Dass man plötzlich nicht mehr sagt, ich habe nie mit Barbies gespielt, oder dass Mütter sagen, nein, um Gottes Willen, ich würde nie meine Tochter mit Barbie spielen lassen, dass man sich doch bitte aufhört, dafür zu genieren, für die Kulturprodukte für Frauen. Das ist peinlich, das ist hohl, das ist dumm. Und die Kulturgüter für Männer, das ist das wahnsinnig Geniale. Und das kommt ja auch im Film vor. Also eben, diese ganzen Klamotten sind kitsch und dumm und doof und oberflächlich. Und dann, wenn die Männer aus dem Patriarchat in die Barbie-Welt kommen und das Matriarchat leider beenden, dann geht es darum, dass all diese Männer den Frauen erklären, wie genial der Pate ist. Und das steht,
mein Thema.
Ja, aber das steht so schön eng beieinander, ja, dass man eben sagt, ja, das sind halt noch Filme. Sie sind einfach so durchdacht und so schlau und so intelligent. Und die Männer müssen das ja den Barbie-spielenden Frauen erklären, warum der Pate so genial ist. Mhm. Und also das zeigt auch im Film, wird das schön aufgezeigt, dass diese extreme Bewertung, was jetzt cool, was anspruchsvoll, was inhaltlich wertvoll ist, das ist ja auch extrem gegendert. Und dass die Leute jetzt sagen, lasst mich in Ruhe, nur weil ich Pink trage oder nur weil ich meine Tochter Pink kaufen lasse, bin ich doch bitte keine Antifeminismus. Was für ein Unsinn.
Ja, ich finde das so gut, wie du diese Ambivalenz auch zeigst, weil mir geht's auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer großen Werbung vorbeigehe und mir denke, oh, die zeigt diverse Frauenbilder oder eben so einen Film wie Barbie, und ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die würden sich nie einen Film anschauen, der jetzt irgendwie nischig super feministisch und einen irgendwie Indie-Film anschauen. Aber in Barbie gehen sie und dann denken sie, ah ja, so habe ich das noch nie gesehen und es ist unterhaltsam. Und dann denke ich mir auch, ah super. Aber andererseits, wie du sagst, für mich ein sehr starkes Argument im Buch war auch, ich möchte meinen Feminismus bitte nicht den Unternehmen überlassen, weil das ist auch ein extrem fragiler Pfeiler. Weil ich kann mich natürlich freuen, wenn sich große Unternehmen drauf, so ein bisschen draufsetzen und das ganz groß machen, weil die haben natürlich viel mehr Marketingbudget wie jetzt eine kleine Fraueninitiative, die dann irgendwie flyern geht auf der Marie-Hilfer-Straße. Umso besser, wenn das sichtbar ist, wenn Feminismus muss in die Masse, da bin ich total dabei. Aber es ist natürlich undemokratisch, weil ich will meinen Feminismus oder die Verantwortung für unsere gesellschaftliche Gestaltung, wenn ich es mal ganz groß sage, nicht an ein Unternehmen übergeben, weil das ist total fragil. Eben, und ich, das ist vielleicht jetzt auch eine Frage an dich. Gerade in der jetzigen Zeit, finde ich, ist Feminismus ja, gibt es ja total viel Backlash. Und jetzt nicht nur von einzelnen Online-Communities, wo es Hasskommentare gibt, sondern auch in der Politik. Also wir sehen es, Gendern wird verboten, zum Beispiel in Bayern oder in Niederösterreich oder im neuen ÖVP-Programm in Österreich ist auch so sehr Anti-Gendern drinnen. Der Wind dreht sich ja sehr schnell. Wir sehen es in verschiedenen Ländern. Vielleicht ist Feminismus bald gar nicht mehr so Mainstream, wie es jetzt ist. Ja. Wie beobachtest denn du diese aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und auch im Licht dieses Liberalismus, Neoliberalismus und Feminismus?
Ja, das fragil trifft es eh total. Ja? Also das heißt, Trends können sich ja jederzeit ändern. Und was ich schon beobachtet hat, und das war eigentlich einer der Gründe, warum ich das Buch gemacht habe, dass es eben einerseits Feminismus immer stärker in den Mainstream gekommen ist, dass es immer mehr diskutiert wurde, ein riesen Debattenthema wurde, dass aber parallel dazu wirklich politische, frauenpolitische, feministische Themen viel stärker in den Hintergrund gerückt sind. Also das könnte womöglich was miteinander zu tun haben, dass einfach so die Meinung vorherrscht, das ist überall, das ist ein großes Thema, das wird rauf und runter diskutiert. Aber der Punkt ist, es wird ja eben diskutiert. Es werden ja nicht gewisse, gewisse Deckelungen vorgenommen, wo man sagen könnte, da fallen wir jetzt nicht mehr drunter. Eben, wie du gesagt hast, es wird plötzlich verboten, wie man geschlechtergerecht oder vorgeschrieben, wie man geschlechtergerecht schreiben soll. Ja, also man muss dann brav doppeln und darf den Genderstern nicht mehr nehmen. Ja, also es ist nicht so, dass diese Fortschritte, dass sich zum Beispiel die gendergerechte Sprache sehr verbreitet hat, aber dass man sagen könnte, so Hackerl dahinter. Check, überhaupt nicht. Ja. Und eben, Trends können sich ändern. Also es kann einfach sein, dass in ein paar Jahren das nicht mehr viel Geld bringt. Und dass da sind wir dann sehr wohl ausgeliefert den Konzernen, die das dann nicht mehr machen, weil dann haben wir die fehlenden politischen Maßnahmen der letzten 15 Jahre. Einen riesen Hype in dieser Zeit, aber was ist geblieben dann? Ja, und deshalb ist das schon wichtig, eben, das ist ein Goodwill, könnte man das jetzt sagen, ja, oder eben, es ist ein ökonomisch motivierter Goodwill von Unternehmen, dass sie das machen. Aber wie sie es machen, kann ich nicht, darauf habe ich keinen Einfluss und wie lange sie es machen, auch nicht, ja. Und es wischt einfach total drüber über Arbeitsverhältnisse zum Beispiel. Also wie ich angefangen habe mit dem Buch, da hat es gerade von Amazon so eine Werbung gegeben, die ganz stark mit Models geworben hat, die sehr androgyn waren. Also man hat eigentlich nicht, es war eine coole Werbung, man hat eigentlich nicht gewusst, sind das Männer, Frauen, es ging einfach um Klamotten für alle. Und das ist natürlich eine total schöne Botschaft, aber Amazon, diese Arbeitsbedingungen, diese Ausbeutung erklärt mir, was für alle ist. Ja, also das wird halt total ausgegrenzt. Und Und da braucht es dann einfach wieder, und das ist ja auch ein feministisches Projekt, Arbeitsbedingungen, dass es gute Gewerkschaften gibt, dass es gute Arbeitnehmerinnenvertretungen gibt, gerade im Textilbereich. Ja. Und da fehlen einfach die Gesetze oder bei Väterkarenzen, wenn wir jetzt nach Österreich schauen, dass man eben zwar in einer Werbung hübsche Bilder bringen kann, wie sich Väter um Babys kümmern, oder vielleicht ja gerade Windeln kaufen, das wird keinen Einfluss darauf haben in ihrer Zukunft, dass die Väterkarenz in Österreich verschwindend klein ist. Und ich finde, dass sich da die Politik einfach extrem zurückgezogen hat, weil Stichwort Neoliberalismus, weil es ja als extremer Zwang gesehen wird immer. Also sobald es eine Maßnahme, eben wie beim Gendern, sobald es eine Maßnahme gibt, die wirklich gesetzlich geregelt ist, dann wird immer von Zwang geredet. Und irgendwie Gleichstellung ist ein sogenanntes Staatsbestimmungsziel. Das heißt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt eigentlich. Und da muss man halt gewisse Maßnahmen treffen, die letztendlich uns allen was nützen. Aber trotzdem ist da immer so dieser Zwang. Und das, der Zwang, der politische Zwang oder das die Vorstellung, dass das Zwang ist, steht da ganz, ganz unattraktiv diesem Freiheits- oder Autonomieversprechen von feministischen Produkten gegenüber. Ja? Also glauben Parteien, dass sie da nur verlieren können.
Und vor allem schreibst du ja auch im Buch, dass wenn wir eben bei dieser bei diesem Produktfeminismus bleiben und da nicht weitergehen, dann unsere Autonomie halt auch bei der Auswahl eines Produkts aufhört. Also ich fand das eben auch ganz geschickt in diesem, um nochmal kurz auf das Barbie-Thema zurückzukommen und dann kommen wir zu den anderen Themen.
Jubeliert das Barbie-Thema.
Ich fand es super spannend. Ich fand es einfach super spannend, weil es genau das zeigt. Sie sind in dieser Barbie-Movie zurückgegangen zu den Ursprüngen von Barbie, also dieser Idee, aus den 60er Jahren, eine Frau hat zum ersten Mal Geld und jetzt ist sie selbstständig und jetzt geht sie einkaufen und das ist halt das, was sie dann machen kann. Nur leider sind wir heute im Jahr 2024 und wir sollten oder wir möchten gerne sehr viel mehr können als nur einkaufen. Aber ich glaube, indem sie sich auf diese Ursprungs-Origin-Story von Barbie irgendwie zurückbesonnen haben, haben sie es geschafft, das wieder reinzuholen. Und heute, keine Ahnung, werden Dinge verkauft, also stehen wir immer noch an diesem Punkt, dass wir uns eben überlegen müssen, hört mein Feminismus tatsächlich da auf oder eben nicht? Das ist ja das, was du sozusagen auch im Buch herausstreichst, dass es eben für die politischen Forderungen wichtig ist, dass wir weitergehen als über diese Produktfrage.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also da bei dieser Szene hat sich schon gezeigt, okay, der Barbie-Film vertritt schon auch einen liberalen Feminismus, dass man einfach sagt, okay, Feminismus oder Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn Frauen auch arbeiten können, 40 Stunden, wenn Frauen auch genug Geld verdienen können, wenn Frauen auch CEO werden können. Und ja, ich muss sagen, mein Feminismus ist das nicht, weil ich will nicht das gleiche Leben führen wie Männer. Ich will nicht abgeschnitten sein von meinen Kindern oder ich will nicht 50 Stunden arbeiten müssen und jegliche Sorgearbeit auslagern müssen. Also ich will ja auch ein Leben abseits von Erfolgsgeschichten haben, ja, also oder von Konkurrenzdenken, von eben Geld verdienen müssen. Also der liberale Feminismus ist einfach schon eine Angleichung an das Männerleben und das wäre dann das gute Leben. Und also da muss man einfach schon sagen, dass der Feminismus eine starke linke Tradition hat und oder den Feminismus, den ich politisch wirksam finde, dass man auch einfach generell die Frage stellt, wie schaut ein gutes Leben für alle aus? Nicht nur für Männer, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, sondern für alle. Und das ist einfach eine möglichst hohe Beteiligung an verschiedensten Bereichen im Leben.
Und das geht ja auch ein bisschen dahin, Individuum versus Kollektiv. Also der liberale Feminismus sagt mir, arbeite an dir selbst. Das ist sozusagen der Radius, wo du dich bewegen kannst, verbessere dich selbst. Und dann war es vielleicht in den 50er, 60er, 70er Jahren, arbeite an deinem Äußeren, arbeite an deiner Schönheit, das ist dein Kapital und jetzt kann ich an meinem Äußeren arbeiten, an meiner Schönheit, an meinen inneren Werten, an meinem Arbeitsprofil. Ich kann ganz viel, noch viel mehr an mir arbeiten und dafür kann ich ganz viel Produkte, aber auch Services mir kaufen, aber dann bin ich eh schon erschöpft eigentlich. Die Arbeit im Kollektiv, dafür habe ich eh keine Kraft mehr am Ende des Tages.
Ja, und jetzt heißt auch noch, jetzt musst du auch noch feministisch sein.
Ja, genau, so yay und dann, Gott sei Dank habe ich das T-Shirt Glück gehabt, dann habe ich das abgehakt, wo es draufsteht. Und ich muss sagen, dann habe ich mich bei einem Beispiel doch sehr, wie soll ich sagen, ertappt gefühlt, weil ich bin eine große Verfechterin von, wir müssen uns vernetzen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen gemeinsam arbeiten. Und dann gibt es ein Kapitel in einem Buch zu Frauennetzwerken. Und ich war sehr gespannt drauf, weil ich habe es schon im Inhaltsverzeichnis gelesen. Eben, weil ich mir denke, Frauennetzwerke sind super. Und dann kommst du und sagst, oh, Frauennetzwerke eigentlich fallen in dieselbe Falle. Klär mich nochmal auf, bitte. Wie ist das jetzt gemeint mit den Frauennetzwerken und dem liberalen Feminismus?
Ja, ich muss sagen, das stimmt. Das ist ein strenges Kapitel und auch ein schmerzhaftes Kapitel, das mir auch streckenweise wehtut und oder wehgetan hat. Aber, und dass ich auch irgendwie aus einer sehr privilegierten Position heraus schreiben habe können, dass ich mich halt nicht mehr vernetzen musste, weil ich halt einen fixen Job habe oder eine fixe Anstellung habe. Also dieser Gedanke, dass man sich vernetzt, dass man Leute kennenlernt, der ist ja total wichtig, wenn man noch, keine Ahnung, von befristeter Anstellung zu Anstellung sich handelt oder wenn man überhaupt selbstständig ist. Da ist das wahnsinnig wichtig und da könnte man schon sagen, zu Recht, na super, da erzählt mir jetzt eine, die eben 5 oder sogar 6 Wochen Urlaub hat im Jahr, dass man das nicht machen sollte. Ja. Das stimmt, also das schaue ich jetzt ein bisschen milder drauf, also mir ist mir bewusst, dass das nicht unheikel ist, aber das Ding ist nur, wir sollten Frauennetzwerke nicht eben wiederum als eine Spiegelung von Männernetzwerken sehen, also von so Old Boys Netzwerken, weil selbst Netzwerke funktionieren ja immer so, dass sich diese Leute, und das ist bei Frauennetzwerken nicht anders, treffen, die sich demografisch ähnlich sind. Ja. Also das sind dann halt, das sind dann halt dann doch eher bildungsnahe Frauen, die in bestimmten Netzwerken sind. Das sind halt dann die sich verstehen oder die es vielleicht in einem bestimmten Bereich es schaffen, unter Anführungszeichen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einen Kultur- oder Kunstbereich, das sind dann ja doch Leute, die diesen Habitus drauf haben, die wissen, wie man Kontakte hält, wie man sie knüpft, wie man etwas daraus macht. So, da argumentiere ich jetzt stärker mit Bourdieu, dass in diesen Netzwerken halt schon immer Leute zusammenkommen, die, also dass man unter seinesgleichen ist. Ja, und Frauennetzwerke wird es wahrscheinlich im Niedriglohnbereich überhaupt nicht geben. Da gibt es keine Solidarisierung, weil das Netzvernetzen einfach nicht funktioniert. Entweder gibt es, außer es gibt Gewerkschaften, also außer es ist wirklich reguliert, weil die Zeit nicht da ist, weil die das soziale Kapital auch nicht da ist, weil das symbolische Kapital auch nicht da ist, da funktioniert es nicht. Also Frauennetzwerke funktionieren für bestimmte Frauen bestimmter Milieus und da kann man sich natürlich gegenseitig helfen und pushen, das ist das eine, aber es betrifft eine kleine Gruppe von Frauen. Ich finde, es ist was anderes, wenn man wie zum Beispiel beim Frauenvolksbegehren, beim zweiten, wenn man gemeinsam ein politisches Projekt hat, dann kann man diese Unterschiede, die es womöglich gibt, was heißt kann, man muss sie ausstreiten und es wird auch getan, sehr intensiv. Das ist eine Form der Netzwerkarbeit, die hat ein politisches Ziel. Aber eine Netzwerkarbeit, wo es dann letztlich doch um die Karrieren von Einzelnen geht, ist auf der Ebene der Repräsentation wichtig, weil es ja doch wichtig ist, um beim Beispiel Journalistin zu bleiben, dass viele Journalistinnen zu sehen sind und dass es viele gibt, damit auch Mädchen sehen, aha, das kann ich auch werden. Das hat diese symbolische Ebene, dass man sagt, oh, das sind jetzt plötzlich auch viel mehr Frauen. Aber es geht halt um ein Karriereprojekt. Mhm. Und ich plädiere einfach dafür, das klarer zu benennen. Es ist ein berufliches Projekt, es ist vielleicht ein Karriereprojekt, es ist ein Vernetzungsprojekt dafür, dass mehr Frauen in diese und jene Positionen kommen, aber es ist halt kein politisches Projekt.
Ja, ich bin so froh, dass du das gerade gesagt hast, weil das wäre jetzt die Unterscheidung gewesen, die ich dir jetzt auch noch gerne vorgeschlagen hätte.
Genau.
Bei den Frauennetzwerken. Weil es für mich auch total wichtig ist, wozu gibt es denn dieses Netzwerk? Ist es eben, wie du sagst, ein Netzwerk, das uns als Individuen auf unserem Karrierepfad zum Beispiel weiterhilft? Eben zum Beispiel sortiert unter Anführungszeichen nach gewissen Berufsgruppen? Oder habe ich ein größeres gesellschaftspolitisches Anliegen, um die Situation für alle Menschen, viele Frauen, wie auch immer, wie ich es benennen will, besser zu machen. Was du mit dem Beispiel genannt hast, kommt auch im Buch, mit dem Frauenvolksbegehren. Und ich vernetze mich und ich habe quasi schon eine In-Group, die sich da hier irgendwie abspricht und vernetzungsstrategisch arbeitet, aber für ein höheres Ziel. Und
Genau.
Und natürlich, du schreibst auch, was ich auch wichtig finde, dass Frauennetzwerke, nur weil sie Frauennetzwerke sind, kein toller Safe Space sind, wo alle gleichberechtigt sind und wo es keine Diskriminierung gibt. Das ist ja auch ganz wichtig, das mit zu bedenken.
Eben, aber ich muss schon sagen, eben, es ist völlig okay, sich zum Zweck der Karriere zusammenzutun. Aber eben feministisch ist halt für mich schon ein starker politischer Ausdruck und deshalb ist ein Frauennetzwerk, nur weil alles Frauen dabei sind, per se kein feministischer Rahmen.
Was ich auch sehr spannend fand in deinem Buch ist, dass du sehr explizit über das Thema eben Wahlfreiheit und persönliche Entscheidung sprichst, eben was wir schon vorher auch bei dieser Produktauswahl irgendwie besprochen haben. Aber ich finde, es gibt in sehr vielen gesellschaftlichen Debatten immer diese Frage, hat sich jemand dafür freiwillig entschieden? Wenn ja, dann ist es sozusagen abgehakt, ist ethisch vertretbar, ist super cool und passt auch in einen feministischen Rahmen. Nur du zeigst auch so auf, es geht nicht nur darum, ob sich jemand zwischen A und B irgendwie frei entschieden hat, sondern es geht auch um die Optionen, zwischen denen man überhaupt wählen kann. Und dass alleine die individuelle Entscheidung eigentlich gar nichts sagt.
Und wie frei ist die überhaupt, ne?
Ja, also wie woher frei kommt ist die, in welchem Rahmen,
ja,
genau.
Ja, woher kommt denn die Entscheidung?
Aber ich finde das ein sehr bedenkliches Argument eigentlich oft, dass das die einzige Frage ist, die wir an Situationen stellen. Mhm. War es eine freie Entscheidung, ja oder nein?
Genau, das ist aber eigentlich eine ähnliche Argumentation wie bei den Netzwerken, dass man sagt, eben da habe ich ja dieses Beispiel aus Sex and the City, wo die konservative Charlotte, der Figur in der Serie, die am ehesten als feministisch gilt, Miranda, erklärt am Telefon, dass sie jetzt eben sehr geheiratet und deshalb gibt sie ihren Beruf auf. Und die Miranda ist entsetzt. Und dann gibt es irgendwie so ein Streitgespräch zwischen den beiden und Miranda sagt, das kannst du nicht machen, du musst natürlich weiter in deinem Job bleiben, du liebst deinen Job, sie ist Galeristin gewesen und Charlotte bringt das irrsinnig auf, sie sagt, sie hat sich dafür entschieden, ich wähle meine Wahl, glaube ich, sagt sie immer wieder, ich entscheide das und sie transportiert das als, das ist jetzt der große Empowerment-Moment, dass sie die Entscheidung getroffen hat. Aber eben, wie du gesagt hast, es gibt ja Gründe dafür, dass sich bestimmte Menschen für sehr, sehr ähnliche Lebenswege entscheiden. Und das ist halt so, ja, könnte man jetzt böse sagen, das ist halt so der patriarchale Trampelpfad, den man halt geht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt verheiratet und jetzt durch meine eigene, das, was ich selbst halt wichtig finde oder was ich gern gemacht habe, muss jetzt in irgendeiner Weise gestutzt werden. Und eben nur, weil sie sagt, das ist ihre Wahl, das ist ich wähle meine Wahl und Feministinnen hätten immer dafür argumentiert, dass ich tun kann, was ich will. Das ist wieder das gleiche Argument. Das ist kein politischer Akt, sich für sowas zu entscheiden. Ja, das ist nämlich der Weg, der relativ leicht und ohne irgendwelche Widerstände von außen zu gehen ist. Da brauche ich dann nicht großartig so tun, als ob das jetzt ein feministischer Akt wäre. Oder dass, wenn ich sage, was ja jetzt immer wieder Thema war, ja, eine Frau kann sich botoxen lassen, keine Frage, ist sie kann das machen, ja. Das ist Teil unserer Gesellschaft, dass das möglich ist. Aber man braucht es nicht als politischen Akt framen, ja. Mhm. Also man macht das jetzt nicht, weil man eben mein Körper, meine Entscheidung, sondern ja, man macht das einfach, weil man halt irgendwie keine Falten im Gesicht haben will. Kann man ja so sagen, ja. Man sollte die Leute dann auch halt nicht, da, das ist antifeministisch, wenn man es jetzt großartig unfeministisch oder einfach als ja, ich mach's halt, verkauft, dann kann man die Leute ja auch in Ruhe lassen. Happig wird's dann, wenn jemand sagt, na, das ist jetzt meine Form des Feminismus, die ich lebe, weil ich entscheide mich. Und allein durch dieses Ich entscheide mich ist das feministisch, das ist Unsinn.
Mhm. Und eben, du sprichst auch über diesen alten feministischen Slogan, das Private ist politisch, wo das Politische dann aber nur noch im Privaten stattfindet, das ist dann auch zu wenig, ja.
Genau, ja, das ist so eine Umkehrung, ja, die man dann, das ist ja auch wahnsinnig viel eben auf Social Media zu sehen, dass man eben, dass sich Leute inszenieren und ständig ihre angeblich feministischen Handlungsweisen da vor sich hinstellen in ihrem Leben. Ja. Nett, mach es. Es hat aber keine Auswirkung für irgendetwas.
Der liberale Feminismus sagt, dass das Politische ist privatisiert.
Genau, ja.
Genau.
Absolut.
Das ist aber gut, ja.
Lass dir patentieren, Sophia.
Ja, und da kann ich Geld damit verdienen,
ja, klar.
Wenn jede Person es verwendet. Ja. Stelle es dem Kollektiv zur Verfügung.
Yes. Wow.
Großzügig, gell?
Schlechte Entscheidung.
Ja. So, liebe Beate, am Schluss von unseren Interviews machen wir gerne mit unseren Gästinnen ein Kreuzverhör. Und das funktioniert so, dass wir dir ganz kurze, prägnante Fragen stellen und du kannst ganz kurz aus dem Bauch heraus antworten.
Mhm. Okay.
Das Erste, was dir einfällt. Bist du bereit?
Ja.
Artikel schreiben oder Bücher schreiben?
Artikel schreiben.
Glatte Beine oder behaarte Beine?
Je nach Zeit und Lust.
Your skin, wie heißt
Your skin, ja, your way.
Skin, your skin, your way, Beate.
Ach Gott, ich habe es schon total verinnerlicht.
Ja.
Vollkommen verinnerlicht.
Ein Lieblingsbuch einer Frau?
Der Platz von Annie Arnaud.
Und ein feministisches Vorbild?
Das ist schwer. Na, ich habe ehrlich gesagt wirklich keins. Weil ich eben so das finde ich auch im Feminismus so anstrengend, dass die Leute immer so scharf sind auf die Reduktion auf eine Person und es gibt die eine Person macht das super, aber das andere meiner Meinung nach nicht so toll und also ich nehme da halt eigentlich schon immer Versatzstücke, aber ich bin eine ganz wichtige Figur für mich war die Frigga Haug. Also die diese vier in einem Perspektive, wo es eben genau darum geht, wie wichtig es ist für Menschen, dass sie in unterschiedlichen, dass sie sowohl kulturell arbeiten können, als auch politisch, als auch sich mit Sorge beschäftigen können und ganz wenig mit Lohnarbeit.
Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich.
Und wir akzeptieren auch ambivalente Antworten. Also dieses Entweder-Oder ist ja so ein bisschen ein Joke. Aber
das ist so, damit wir der ganzen Komplexität mal entfliehen dürfen.
Kurz für 5 Fragen am Ende.
Ja. Ich finde das
manchmal ist es leicht, wenn man so das eine oder das andere wählen kann.
Ja,
ja, aber vielen, vielen Dank für die Ausführungen und für das spannende Interview. Und schaut euch auf alle Fälle das Buch an. Ich finde, das ist eine absolute Pflichtlektüre und ich habe auch sehr, sehr viel davon gelernt. Also danke nochmal dafür.
Danke. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.